Also ich bin nicht ein Freund davon, alles aus Vorsicht nicht zu machen, sondern man kann auch mal ein bisschen drüber und ein bisschen zu viel. Und dann wird das diskutiert und dann kann man auch sagen, sorry, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen und das tut mir aufrichtig leid. Ich finde das in Ordnung, weil es ist wichtig für einen Diskurs auch immer wieder Grenzen auszuloten. Und du kannst eine Grenze nur ausloten, indem du auch mal drüber gehst. Also ich kann nur wissen, wo meine körperliche Grenze ist, wenn ich mal einen Marathon gelaufen bin und irgendwie zum Schluss kotzend in der Ecke liege, weil ich, das mochte mein Körper nicht. Okay, mache ich nicht wieder. Und genauso ist es mit allen anderen Grenzen, die ich auslote, dass man auch mal zu viel gemacht haben muss. Aber dann muss man auch bereit sein, sich auf den Diskurs einzulassen und gegebenenfalls sich zu entschuldigen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, Lea.
Guten Morgen.
Wie schön, dass du da bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ich sitze hier mit Lea Wojtak. Lea, vielleicht möchtest du ein, zwei Sachen einmal zu dir sagen, bevor ich dann mit meinem Katalog starte.
Ja, also ich bin Lea Marleen Wojtak. Ich bin 33 Jahre alt und Schauspielerin und habe viel Fernsehen gemacht, komme aber eigentlich aus dem Theater und ich studiere Philosophie und Filmwissenschaften quasi nebenberuflich als Hobby, Zweitbeschäftigung, zweite Standbein, wer auch immer man das bezeichnen möchte, und bin Botschafterin für die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und für Fairtrade Deutschland. Das mache ich sehr gerne und sonst frag mich gerne, wenn du mehr wissen willst.
So viel machst du. Das ist echt, fand ich schon sehr erstaunlich, als ich mich das erste Mal mit dir beschäftigt habe. Lea, du warst im November bei unserer Veranstaltung Gewalt im Alltag als Speakerin vor Ort zu dem Thema digitale Gewalt. Und darüber würde ich auch gerne heute mitunter sprechen wollen. Allerdings nicht nur, wir haben schon auch im Vorgespräch über ein paar Sachen gesprochen, die ich sehr, sehr spannend finde, wo ich deine Sicht der Dinge sehr, sehr spannend finde. Und da würde ich dann später auch nochmal drauf eingehen wollen.
Sehr gerne.
Im November Gewalt im Alltag mit dem Schwerpunkt digitale Gewalt, häusliche Gewalt und Folgen von Gewalt hast du zu dem Bereich digitale Gewalt gesprochen. Mhm. Und das war insofern sehr spannend, als dass du eine Person bist, die man kennt, die sozusagen öffentlich bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob die Begrifflichkeit Person des öffentlichen Lebens, magst du die? Findest du die passend?
Ja, ich finde die sehr, sehr schwer zu greifen, weil das klingt wie so ein Besitz irgendwie. Die Öffentlichkeit besitzt diese Person, was ja nicht stimmt. Und ich finde es auch schwierig, das mit mir zu vereinen, weil ich denke immer, ich mache meinen Job und das sehen dann eben viele, weil der Job so ist, dass das Leute sehen. Aber wenn ich auch angesprochen werde mit Promi oder Bekanntheit oder so, ich selber sehe das ja nicht so. Also für mich, ich finde mich eben nicht bekannt. Ich erschrecke da immer noch manchmal ein bisschen drüber, wenn Leute das sagen. Deswegen finde ich das sehr schwierig, so zu greifen. Also ich glaube auch Person des öffentlichen Lebens. Ich glaube schon, dass man mich erkennt und oder einige das immer noch tun und eine bekannte Persönlichkeit vielleicht, aber ich mag den Begriff nicht.
Okay. Mhm. Du hast, wie ich schon gesagt habe, im November gesprochen zu dem Thema digitale Gewalt. Durch diese Bekanntheit, die du erlangt hast, dadurch, dass man dich im Fernsehen gesehen hat und so weiter. Und dadurch natürlich, dass es eine gewisse Präsenz auf den Social Media oder im Social Media Bereich gibt. Hast du das Gefühl, dass das Thema Gewalt oder ist es Gewalt für dich, dass Menschen dich sozusagen bewerten, ohne dass sie dich kennen, ohne dass sie jemals auch nur ein einziges Wort mit dir gesprochen haben, sondern sich einfach rausnehmen, dich anhand deiner Bilder oder anhand deiner Texte, dass sie dich bewerten und vielleicht auch abwerten. Ist das Gewalt für dich? Mhm. Und zweitens, das hat wahrscheinlich zugenommen dadurch, dass man dich kennt. Mhm. Wie gehst du damit um?
Also erstmal, ich war ja bei der Veranstaltung von euch eingeladen und ich habe erstmal gedacht, was soll ich da? Weil mir passiert doch sowas nicht und ich erlebe doch sowas nicht. Und als wir dann drüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, ach so, ja, diese Kleinigkeiten, die dann da so passieren, naja gut. Und habe das selber so weggewischt. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, ob ich komme, ob ich da rede mit euch und erzähle, habe ich gemerkt, nee, das stimmt eigentlich, dass ich empfinde das als übergriffig. Ich habe das nur den Begriff Gewalt dafür nie benutzt, weil Gewalt assoziiere ich mit was Körperlichem. Oder auch natürlich häusliche, seelische Gewalt, klar, aber dass das im Internet, was da passiert, also unverschämt hätte ich gesagt oder bescheuert oder so. Ich hätte nie diesen Begriff Gewalt gewählt und habe dann aber drüber nachgedacht und gemerkt, nee, das stimmt. Also da gab es oft Kommentare, die mich echt verletzt haben und dieser Prozess von meinem ersten Drehtag in der Serie und dann Social Media, das war ein langer, langer Prozess, wo ich immer wieder mich abgrenzen musste und lernen musste, damit umzugehen, was mich oft Kraft gekostet hat und viele Gespräche und viel Reflexion und mir auch oft wehgetan hat. Und das alles ist Umgang mit Gewalt. Aber ich habe das selber für mich nicht so benannt. Ich habe das für mich auch sehr verharmlost und mir hat das sehr geholfen, auch Begriffe dafür zu bekommen. Deswegen merke ich auch, dass so die Aufmerksamkeit dafür immer schärfer wird. Und es war absolut ein langer Prozess, damit umzugehen. Also ich hatte das da bei unserem Thementag ja schon so ein bisschen erzählt, dass es für mich diese drei Ebenen gibt. Von der privaten Person, der Lea, die ich eben zu Hause bin, mit meinen Freunden, meiner Familie. Dann die öffentliche Persönlichkeit, da haben wir den Begriff dann schon wieder, die Lea sieht, die sich eben auf eine Bühne stellt und vielleicht bei Fairtrade eine Laudatio hält oder die Lea, die über Instagram oder Social Media zu sehen ist. Und dann gibt es die professionelle Ebene, wo ich eben eine Rolle spiele, wo ich auf einer Bühne stehe oder vor einer Kamera. Und da zu unterscheiden, auf welche Ebene zielt ein Angriff oder wie weit meinen die mich wirklich oder wie weit meinen die meine Funktion, das hat mich viel Arbeit gekostet, das auch mich nicht so berühren zu lassen davon. Und natürlich auch Rückzugsräume zu finden. Also ich weiß natürlich, wenn ich auf einer Bühne stehe und Leute mich angreifen, dann kann ich nicht so gehen, einfach wie ich das möchte. Bei Social Media ist das ja viel leichter, da kann ich mich einfach ausloggen und dann sehe ich das auch nicht mehr. Also ich kann mich auch entscheiden, wie weit setze ich mich so einer Kritik aus. Aber auch das ist natürlich ein langer Prozess und nicht immer auch sofort zu greifen. Also wenn sowas passiert, merke ich, dass ich das in der Situation oft noch verharmlose und dann erst im Nachhinein merke, dass mich das getroffen hat. Und da übe ich noch ein wenig schneller zu werden und das schneller zu identifizieren, was denn jetzt da gerade schmerzhaft ist oder ob ich da wirklich drüber stehen kann. Und da ehrlich mit mir zu sein, ist nicht immer leicht.
Hm. Genau. Ich finde es total spannend, dass das Thema Gewalt so bei Menschen, die aus meiner Sicht tatsächlich Gewalt erfahren, das habe ich jetzt tatsächlich in der einen oder anderen Folge schon häufiger erlebt, in der Anfrage für eine Podcast-Folge, dass Menschen sagen, ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das schlimm genug ist, was mir passiert ist. Mhm. Oder das ist ja gar nicht so richtig Gewalt. Und ich stehe da immer und denke, das ist ja Wahnsinn, ne? Also das ist sehr sinnbildlich für eine gesellschaftliche Schieflage, finde ich. Mhm. Sich selbst auch nicht das Recht einzuräumen, das hat was gemacht. Und ja, das ist Gewalt. Es gibt ja super viele Unterschiede. So, aber wenn Menschen übergriffig werden, ist das, da kann man natürlich auch nochmal unterscheiden, aber Grenzen überschreiten und das auch wissen und es trotzdem tun, das ist Gewalt. Mhm. Das geht gar nicht. Und ich finde diese Bewertung ganz, ganz schwierig. Also wenn Menschen permanent werten, werten, ohne Substanz, also kein Wissen, keine Informationen, noch nie ein Wort gewechselt mit jemandem, dieses schnelle Werten, ich meine, das kann man ja tun, wenn es keiner mitkriegt, finde ich, aber immer dann, wenn anderes mitbekommen, dass ich das tue, ja, dass ich werte über jemanden, das finde ich dann echt, echt schwierig.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur im anonymen digitalen Raum passiert.
Nee, passiert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, deswegen habe ich das erst auch gar nicht so wahrgenommen, weil ich sehr auch groß geworden bin damit, dass Leute mich bewerten oder mir sagen, wer ich bin oder wie ich bin oder welche Eigenschaften ich habe. ohne mich zu kennen. Und das im Direkten, also sei es in der Schule, dass Lehrer einem sagen, man ist gut oder man ist schlecht oder man ist eben so ein Typ oder so ein Typ. Gerne auch in der Schauspielschule, wo einem gesagt wird, also so bist du eben und das ist deine Baustelle oder also ich bin sehr damit groß geworden, dass mir Leute sagen, wer ich bin, was für Eigenschaften ich habe. Lustigerweise auch sehr konträr. Also dann gibt es manche, die mir sagen, ach, du bist ja so tollpatschig. Naja, du bist eben Künstlerin, so ein bisschen verpeilt und so. Und dann gibt es andere, die vor mir sitzen und sagen, wow, was du alles hinkriegst und dein Job und dein Studium und dies und das und jenes. Und ich sitze dazwischen und denke, okay, jetzt habe ich zwei Reflexionen von außen bekommen. Oder Bewertungen, die mir komplett konträre Sachen sagen. Wo stehe ich denn da eigentlich? Mhm. Und mit diesen Ambivalenzen, was einem Leute spiegeln oder auch um die Ohren hauen oder auch auf mich projizieren, von ihrem eigenen, was sie mit sich ausmachen müssten eigentlich, das ist schon so gewohnt und so normal geworden, dass ich das auch gar nicht so empfunden habe, als es dann digital wurde und im größeren Rahmen, also mit wirklich fremden Menschen. Das eine sind ja Lehrer, ich sage jetzt mal Lehrer, weil ich da so die heftigsten Erfahrungen gemacht habe, die stehen ja wenigstens noch persönlich einem entgegen und die sieht man. Aber wenn das dann digital und anonym wird, dann wirkt das ja erstmal so ein bisschen, naja gut, die sind weit weg. Aber auch da permanent Bewertungen zu kriegen. Und da würde ich gar nicht unbedingt nur das Negative sehen. Also ich kriege zum Beispiel oft Kommentare, ah, du bist so süß, du bist so hübsch, du bist so dies. Und das freut mich natürlich, weil es was Positives erstmal ist. Gleichzeitig denke ich dann, wenn ich meinetwegen was poste, wo ich eine Frage drunter schreibe, die ich wirklich ernst meine, also mit wie geht's euch damit oder wie seht ihr das oder wie verhaltet ihr euch dazu, was für eine Stellung würdet ihr an dieser Stelle beziehen und dann kommt nur, oh, du hast so ein süßes Lächeln. Ich meine, Mann, ey, echt, das ist wahrscheinlich total lieb gemeint, aber das ärgert mich auch immer so ein bisschen, dass ich denke, ich möchte gesehen werden. Ich möchte gesehen werden mit dem, was ich tue oder was ich sage. Und das genauso im Positiven wie im Negativen. Also wenn mir jemand sagt, du bist irgendwie dick, gibt Leute, die das denken, dann...
Entschuldigung, ganz kurz, also...
Ja. Ja, oder die dann an der Supermarktkasse mir sagen, Mensch, du bist ja gar nicht so fett, wie du im Fernsehen aussiehst. Alles schon erlebt. Das ist genauso eine Bewertung, wo ich irgendwie inzwischen drüber lächeln kann. Aber dieses permanent bewertet werden von Leuten, die nichts wissen über einen, das ist anstrengend, weil es von mir auch natürlich fordert, mich immer wieder selbst zu positionieren. Immer wieder sagen, okay, will ich das jetzt? Nehme ich das? Macht das was mit mir? Es ist einfach anstrengend. Ja, aber ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich glaube, viele machen sich das nur nicht bewusst.
Ja, ich finde tatsächlich auch, dass Instagram, eigentlich ist das giftig. Mhm. Also ich finde diese Plattform eigentlich echt giftig. Mhm. Also ich glaube, du kannst noch so gut in deiner Mitte sein und auch gut an dir dran und sehr viel über dich wissen und dergleichen. Es ist sehr verführerisch, dich hier und da sehr kacke zu finden. Mhm. Die Vergleiche bleiben tatsächlich ja gar nicht richtig aus. Es ist ja nicht mal so, also ich jetzt zum Beispiel auf meinem Profil zerdenke meine Posts jetzt irgendwie nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so wahnsinnig viel Energie reinstecken möchte oder tue. Das war seltsames Deutsch. Also dass ich das tue. Aber ich kann mich tatsächlich nicht davon freimachen, dass ich hier und da denke, ui, also... ich sollte doch eine Zahnspange mir vielleicht mal anschaffen, weil meine Zähne sind ganz schön schief. Irgendwie sind die auch nicht so weiß. Irgendwas stimmt hier auch ganz offensichtlich nicht mit meiner Optik. Also es passiert automatisch.
Klar.
Ja, das ist auch sehr einladend für Unsicherheiten, sehr einladend für, ich bin vielleicht doch nicht so gut, wie ich bin. Eine Art des Contents, das ist auch ein Wort, das ich auch schwierig finde, aber ja, was eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt, wo es einfach auch einen Tick tiefer geht als jetzt, ich habe hier mal ein Knorke-Foto gepostet, das ist ja gar nicht gewollt.
Nee.
Also ich merke das, wenn ich ein Bild online stelle, wo es so ein bisschen um was geht, Also die Resonanz ist eine Frechheit.
Genau, was du meinst.
Also wirklich, Entschuldigung. Mhm. Und dann poste ich irgendein, keine Ahnung, Porträt, was eine Fotografin, also eine Freundin von mir gemacht hat, um die so einen Tick zu pushen auch einfach, weil die wirklich gute Arbeit macht. Und dieses Ding kriegt auf einmal 200 Reaktionen und ich denke mir, warte mal kurz. Das ist hier mein Gesicht, bitteschön, einmal zum Gucken, viel Spaß. So. Und das andere ist doch aber viel, viel wichtiger und mindestens genauso gut fotografiert. Ich raff's nicht, ne? Mhm. Also doch, ich raffe, was da passiert. Ich finde die Entwicklung allerdings hochdramatisch. Also wirklich, wenn ich, was ich daran so schwierig finde, ist, wenn ich teilweise Leute sehe, die 23 Jahre alt sind und dann in ihren Storys mit einer Reichweite von 800.000 Followern, ihre Follower da, die ja, keine Ahnung, Durchschnittsalter 14, ja, mit so einem Beauty-Dog nehmen und irgendein Fadenlifting und 300 Mal die Lippen aufgespritzt und dergleichen. Ich finde das hochdramatisch, sehr bedenklich und ja, wir haben immer Trends und das gibt es schon immer und so, aber also, wo soll das hinführen? Das ist ja, also ich finde das ganz schlimm. Aber man kann es auch nicht ändern.
Na doch, ich glaube, man kann es schon ändern. Ich glaube, es geht da um eine Medienkompetenz.
In die Richtung kann man es ändern. Ich glaube aber, dass die Menschen, die das tun, ja selber part of the game sind. Also die sind ja selber so verblendet tatsächlich, dass man ja erst einmal die Menschen, die sozusagen zum einen ja so eine Art transportieren diese ganzen Sachen, aber sind selber sozusagen ja innerhalb dieses Spiels Opfer geworden. Ja?
Absolut, absolut.
Und ich weiß so präventiv zu werden, wüsste jetzt nicht sofort, wie man das effizient umsetzen könnte.
Ja, also nur vielleicht, dass du weißt, wie ich zu Instagram gekommen bin. Ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Also ich war bei der Serie und mir wurde immer nahegelegt, ich sollte das doch machen. Und ich dachte, nein. Und das ist nicht meins und das möchte ich nicht und was soll das überhaupt? Und dann gab es eine Medienschulung tatsächlich, da gab es dann jemanden, der aus Köln nach Berlin kam, um uns zu sagen, und ich war immer, aber warum? Also warum mache ich das? Ja, weil dann kriegst du Follower, aber warum will ich das? Ja, weil du dann berühmter bist, aber warum will ich das? Und ich bin da rausgegangen und ich war richtig wütend, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich jetzt dieses Portal öffnen muss. Und dann kam irgendwann ein Kollege zu mir, und er sagt, Lea, Mensch, vielen Dank für deine Nachricht bei Instagram. Und ich sage, wieso? Ich habe gar kein Instagram. Stellte sich also raus, jemand hat für mich in meinem Namen einen Account eröffnet und sich für mich ausgegeben und in meinem Namen Nachrichten verschickt. Ja. Und da bin ich nochmal wütend geworden und habe gesagt, das geht nicht, dann mache ich es eben selber. Und wenn ich was selber mache, dann mache ich es eben auch richtig. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also ich bin da rein von einer totalen Ablehnung in ein, okay, ich gucke mir das mal an. Und dann will ich das aber auch verstehen, was dieses Medium kann und macht und wie ich das bediene. Und habe selber gemerkt, wie es so eine zu vergleichen und ich fühle mich ganz schlecht und ich kann das alles nicht. So, ich mache mein eigenes Ding, ihr könnt mich alle mal. Also da gibt es auch so eine Wellenbewegung, die hört auch noch nicht auf, versuchen, das zu objektiv zu verstehen, was da passiert. Und dann aber so reingesaugt werden, dass ich auf einmal in dieser Blase drin bin und gar nicht merke, dass ich in einem Strudel gefangen bin, der genau diese Sache mit mir macht, die ich eigentlich vorher wusste. Und jetzt bin ich ja mit meinen 33 Jahren auch kein Digital Native. Also ich bin ja relativ spät in diese Welt gestartet. Und trotzdem hat das so einen Sog, den man sich kaum entziehen kann. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Schwierig.
Ganz schlimm.
Und das, obwohl man halbwegs, oder ich sagen würde, dass ich wirklich versuche, diese Struktur dahinter zu verstehen, ist es nicht leicht und mir tun wirklich die Teenager, ich klinge wie eine alte Frau, aber mir tut es leid, dass die dem so ausgesetzt werden. Ich wüsste nicht, ich habe keine Kinder, aber ich wüsste nicht, wenn ich Kinder in diesem Alter hätte, wie ich das steuern würde, wie ich da mit umgehen würde, wie sehr ich versuchen würde, das zu kontrollieren, aber auch gleich sich Freiraum zu lassen, finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen glaube ich, dass Medienkompetenz wirklich wichtig ist. Also da hast auch du
vollkommen recht, ja.
Die Eltern selbstverständlich an erster Stelle, aber auch an Schulen oder so, glaube ich, dass das ganz wichtig ist, so einen Umgang damit zu thematisieren und nicht einfach nur sich selbst regulieren zu lassen. Das finde ich sehr wichtig. Aber ich muss vielleicht doch ein bisschen eine Lanze für dieses Medium brechen, obwohl ich ganz viel die Tücken sehe. Man kann sich ja auch immer ein bisschen aussuchen, was man sich anguckt. Also wenn ich jetzt im Haus von meiner Großmutter geerbt, ich renoviere das und gucke mir an, wie irgendwie selber bauen und so Zeug funktioniert. Oder ich habe ganz viel Seiten geliked oder denen folge ich, wo es um Empowerment geht. Oder wo ich ganz viel auch Worte kriege. Also Worte wie, was ist Gewalt? Und dann gibt es tolle Posts, die mir erklären, ganz kurz und knapp und unterhaltsam sogar, das geht nicht. Und wenn jemand so mit dir redet, geht es nicht. Oder gerade auch durch die Corona-Krise gibt es ja ganz viel Tipps, wie holt man sich Resilienz oder emotionale Bildung kann man sich, also Bildung nicht, aber eine Idee davon, was das sein könnte. Das hängt immer so ein bisschen auch von der Selektion ab, die ich ja selber, also welche Blase baue ich mir auf, in welcher Blase möchte ich sein. Und wenn ich das halbwegs bewusst steuere, kann ich daraus auch ganz viel Positives ziehen. Dann kann ich gucken, was meine Kollegen machen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch 15 Kilo übrigens nochmal abnehmen, weil ich genauso schlank sein will wie die oder genauso hübsch oder oh, die sind bei der Berlinale auf der und der Veranstaltung oder bin ich nicht und das ist ja furchtbar. Ich kann dann auch Kollegen folgen, die vielleicht nicht ganz so auf Gala-Veranstaltungen rumlaufen und mich von denen inspirieren lassen. Oder eben Leute, die wirklich mir Tipps geben können zu, wie verhalte ich mich in der Corona-Krise, um nicht unterzugehen. Und sei es nur ein blöder Spruch mit, hey, ich habe 2020 überlebt, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Und ich sitze da am Ende des Jahres und denke, irgendwie, ja, ich weiß das, aber das nochmal so platt, blöden Spruch, vielleicht noch irgendein Meme dazu, über das ich kurz lache, das baut mich dann auch kurz auf. Und ich denke, das ist auch, also man kann sich da auch eine Portion Humor oder Selbstironie oder so auch abholen und das ein bisschen lernen, wenn man sich in dem richtigen, also richtig ist schon wieder eine Bewertung, aber wenn ich mich in einer Blase bewege, von der ich weiß, dass sie mir nicht schadet. Aber dazu muss ich natürlich sehr bewusst damit umgehen. Ne?
Also ich finde, grundsätzlich ist ja in aller Regel ist es schon so, dass ja alles irgendwie eine also es gibt ja sehr viel Grauzonen. Viele Menschen denken, das gibt es nicht, aber das gibt es. Das ist nicht in den seltensten Fällen schwarz oder weiß. Mhm. Was ich gemeint habe mit, ich glaube, dass diese Bewegung dahingehend, dass es schwierig werden könnte, da jetzt irgendwie noch präventiv zu sein, zumindest für die, die es schon erwischt hat, das ist dieser Schönheitswahn in Anführungszeichen, also diese Optimierung in sämtliche Bereiche, die finde ich wirklich, dass mich erschreckt das total. Mhm. Und Ich hätte für den Moment keine Idee, wie es möglich ist, diesen Lauf, der in einem unglaublichen Tempo voranschreitet, den jetzt noch sozusagen zu unterbrechen. Was es, glaube ich, aber braucht, ist, dass alles, was jetzt noch kommt, also die ganzen jungen Leute, die anfangen, sich auf diesen Kanälen anzumelden, Profile anzulegen oder Ähnliches, dass man da anfängt, aufklärungstechnisch zu arbeiten und auch zu sensibilisieren. Es ist nur super schwierig, wenn 23-, 24-jährige junge Männer und Frauen den ganzen Tag suggerieren, du musst noch was an dir machen, weil sonst reichst du nicht. Mhm. Und das finde ich so furchtbar. Ja, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich verstehe gar nicht, wo das hergekommen ist. Ne? Also natürlich doch, ich verstehe, woher das gekommen ist. Es ist natürlich auch so, wenn ich ein Foto poste, auf dem ich ganz toll aussehe, und mir das selber auch sehr, sehr gut gefällt und ich merke, die Resonanz ist riesig. Natürlich ist es verführerisch, in diese Richtung weiterzugehen. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein ganz plumpes Beispiel, wenn Menschen ins Solarium gehen und irgendwann nicht mehr sehen, wie braun sie eigentlich sind. Ja? Ich habe das Gefühl, Instagram ist so ähnlich. Ne? Ja. Also jedes Maß verloren.
Ja.
Absolut jedes Maß verloren. Ja. Und als außenstehende Person denkt man, okay, hi, ich wollte nur kurz sagen, du hast jetzt auch richtig große Lippen.
Mhm.
Und ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so gesund. Mhm. Und die Person hat es nicht mehr im Griff, so. Und hat vielleicht auch gar nicht mitbekommen, ich bewege mich so an der Oberfläche, ich bin so weit weg von mir, ich bin den ganzen Tag am Telefon, ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt. Also das ist fast was Suchtähnliches.
Ja. Nein, das ist eine Sucht. Also ich kenne dazu jetzt keine Studien oder sonst irgendwas, aber ich würde jetzt mal ganz platt raushauen, dass dieses Social Media eine richtig heftige Sucht ist, die man nicht unterscheidet und auch dieses ganze Schönheitsding.
Total.
Ich habe keine Jugendsünden, leider, aber das Einzige, was in die Richtung geht, ich habe mir mal so ein Lippenbandpiercing machen lassen, weil ich super rebellisch sein wollte und es hat nie so richtig geklappt. Aber habe mich natürlich total wild und crazy gefühlt, als ich da aus diesem Studio raus bin und dachte am nächsten Tag so, und wo lasse ich mich morgen piercen? Ja, ja. Weil, habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber, aber es war irgendwie so ein, ah, das war jetzt geil, das mache ich nochmal. Mhm. Und ich glaube, da nicht so einen Riegel vorzuschieben und ich gehe ja selber zur Kosmetikerin, ich liebe das, da auf der Liege zu liegen und es hat auch immer so ein bisschen Self-Care und ich tue mir selber was Gutes. Aber klar, man kriegt dann Angebot, dann liege ich da und denke, ah ja, das stimmt, das könnte ich ja eigentlich auch mal. Wäre ja vielleicht auch gut. Und dann da aber eine Grenze zu finden von, wo weit tue ich mir selber was Gutes oder wie weit probiere ich auch mal was aus? Also, wenn mir jemand sagt, du, ich will mir mal die Lippen aufspritzen lassen, weil ich will das unbedingt mal ausprobieren und naja, gut, dann geht das in 3 Monaten wieder weg, keine Ahnung, oder 4 oder so, dann mach das doch, probier das aus und wenn es scheiße aussieht, ist es nach 3 Monaten wieder in Ordnung. So, und dann weißt du, dass du es nicht nochmal machst.
Ja, also diese Lippengeschichte, ich finde, also es tut mir so leid. Also das kann ich in diesem Podcast, glaube ich, auch so nicht sagen. Aber ich kann es mal versuchen. Ich verstehe diese Lippensache nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich etwas, wo ich, also diese Lippensache, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen an sich irgendwas machen lassen. Ne? Wenn sie das möchten und sich dann gut fühlen, meinetwegen, das kann jeder für sich selbst entscheiden, finde ich, das soll auch so sein. Ich glaube, mein Gefühl ist tatsächlich, es verlagert sich. Also das eine ist dann optimiert und dann fällt mir das nächste ein. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das der Weg ist. Mhm. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber diese Lippensache.
Hast dich aber festgebissen.
Nein, es ist einfach so, ich erschrecke mich. Es ist wirklich teilweise, denke ich mir, das sieht aus wie eine allergische Reaktion und das fällt mir total schwer. Ich habe im Sommer ist mir eine Frau begegnet, die auf Instagram sehr aktiv ist und auch eine hohe Reichweite hat. Ich habe mich, ohne Witz, ne? Ich habe mich wirklich so erschrocken. Erschrocken, weil ich dachte, die hat eine allergische Reaktion. Aber das war keine allergische Reaktion, sondern sie hat sich einfach massiv die Lippen aufgespritzt. Und das fand ich. Also ich fand das ganz schlimm. Wirklich schlimm und auch ein bisschen lustig.
Ja.
Und ohne, dass ich das despektierlich meine. Ich musste schmunzeln, weil ich mir dachte, ich würde dir so gerne sagen, ey, das ist ein bisschen viel. Steht mir aber nicht zu. Also erstmal steht es mir nicht zu und zweitens ist es auch, darf jeder machen, wie er will. Aber ich finde diese Bewegung so schwierig, das ist doch, also weil es auch so ungesund ist. Es ist ja auch einfach ungesund. Das macht doch was mit dem Körper, wenn ich mir überall alles Mögliche reinspritze. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt.
Ja, ich verstehe deine Reaktion da schon sehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Übung in, wie soll ich sagen, Demokratie ist fast zu viel, aber
Toleranz vielleicht?
Ja, Toleranz, also wie weit, also wie du sagst, jeder muss es selber entscheiden. Ich mische mich da nicht ein und ich würde nicht mal Komma aber sagen, sondern sagen, nein, ich mische mich da nicht ein.
Ich würde definitiv aber sagen, wenn es darum geht, dass ganz viele junge Menschen dem nacheifern. Da ist für mich das große Aber.
Also versuchen wir mal von der anderen Seite zu denken, wie ist es mit, wenn sie rauchen, weil Rauchen ist ja auch total cool. Oder ich weiß noch, als ich jung war, damals, da gab es diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese in so Flaschen, so bunte Getränke, die eigentlich eine Limo waren, aber dann doch ein Schuss Wodka und das fanden wir total.
Rigo?
Ja, irgendwie so, keine Ahnung.
Also, Smirnoff Eis und so.
Ja, Smirnoff. Also was wir total fancy fanden, weil wir jetzt auch mal ein bisschen Hartalk trinken und war total cool und es war auch furchtbar süß, deswegen konnten wir es trinken. Aber so dieses, ich will was machen, weil ich offensichtlich mir davon was verspreche. Oder ich rauche, weil ich ja total verwegen und irgendwie so wie der coole Cowboy in der Ecke sitzen kann, wenn ich einen Flipper habe. Also sowas ist ja überall. Das ist ja nicht bloß Schönheit, sondern solche sind ja Symbole für etwas. Und dafür habe ich tatsächlich ein Verständnis, wenn Leute so ihre Zugehörigkeit oder wenn sie irgendwo das auffangen wollen mit etwas. Und deswegen würde ich kein Komma aber, weil das ist deren Bier, die dürfen das machen. Es ist ungesund, ja, Lippen aufspritzen oder Botox oder keine Ahnung was. Rauchen ist auch ungesund. Sich von irgendwelchen Klippen schmeißen mit einem Bungee-Seil kann im schlimmsten Fall auch ziemlich ungesund sein. Also wo ist die Grenze zu so einem paternalistischen, das ist ungesund, deswegen darfst du es nicht machen. Also,
na, weil die, also für mich ist die Grenze da, also zum einen ist es eine geballte, keine temporäre und auch keine dosierte Form des ich reiche nicht, sondern das ist geballt und in der Masse wird einem kontinuierlich suggeriert, du reichst nicht aus, du bist nicht gut genug, wie du bist. Und da ist für mich der Unterschied. Wenn ich mir überlege, dass ich in dem Alter, so um 13, 14, so geballt auf diese Weise kontinuierlich damit konfrontiert worden wäre, dass ich nicht ausreiche, weiß ich nicht, wie stabil ich erwachsen geworden wäre. Mhm. Und da ist für mich das große, große Aber. Und ich finde auch, es braucht dieses Aber. Denn nicht alles, also wenn ich nur für mich Entscheidungen treffe, das heißt, nur ich tue das und das kann jedem egal sein. Da bin ich 100%ig dabei und sage, natürlich, du kannst tun, was immer du möchtest. Und ich sage dir meine Meinung, wenn du sie hören willst. Ansonsten halte ich mich raus. Weil alles andere steht mir nicht zu. Mhm. Aber, und das ist eben das Aber, wenn mir sehr, sehr viele Menschen zugucken, ich das auch weiß, ich das auch benutze ein bisschen, wenn das irgendwie Teil meines Lebens ist und ich da auch weiß, dass ich eine Verantwortung trage und man kann nicht einfach immer sagen, ja, aber ich will ja keine Vorbildfunktion haben. Mag sein, hast du aber ab dem Moment, wo die 800.000 Leute zugucken.
Absolut. Also okay, dann verstehe ich den Unterschied von, weiß nicht, die Nachbarin um die Ecke, dass sich Lippen spritzen zu, ich habe eine Community von, weiß ich nicht, 800.000 und kommuniziere da was.
Genau.
Ja. Da würde ich mitgehen. Also ich glaube wirklich, dass wenn man in irgendeiner Form, da sind wir wieder mit der öffentlichen Persönlichkeit, wenn ich weiß, dass eine gewisse Gradzahl an Menschen mir zuguckt, da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich tue. Das glaube ich auch. Ich hatte so einen Moment mit dem Instagram-Account, ich habe den aufgemacht und da habe ich ja noch in der Serie gespielt und ich glaube, ich hatte innerhalb von einer Woche, weiß ich nicht, 6.000 Leute, die sich das angeguckt haben. Und ich bin richtig erstarrt. Ich dachte, 6.000 Leute sehen, was ich mache. Und ich war 2 Tage wie gelähmt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich drüber nachdenken, was ich da, scheiße, das sehen die. Dass jeden Tag Leute, und zwar sehr, sehr, sehr viele Leute, diese Serie gesehen haben, in der ich gespielt habe, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil ich bin eben zur Arbeit gefahren, habe meinen Job gemacht, bin nach Hause gefahren und dann stand ich da irgendwann in dem Motiv und habe gedacht, ach, und hier gucken mir ja auch so viele Leute zu. Und da habe ich erst realisiert, was ich mache und dann war ich komplett gelähmt, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und vorher hatte ich das ausgeblendet und dann ging das irgendwie. Und da auch den Grad zu finden zu, ich habe eine Verantwortung, ich kann hier nicht mehr machen, was ich möchte. Zumindest nicht auf dem offiziellen Account. Ich könnte mir jetzt ja noch 10 andere private Accounts anlegen und da kann ich machen, was ich möchte. Die kann ich auch sperren, dass sie nicht jeder findet und da kann ich mich austoben. Aber auf dem öffentlichen, was jeder ansieht, was wieder in eine öffentliche Ebene geht, also wo ich eben nicht privat bin, finde ich, trägt man eine Verantwortung. Absolut. Ja.
Findest du, Komik darf alles?
Oha, da hast du mich jetzt aber. sie darf sehr, sehr viel. Ich glaube, Komik funktioniert auch nur über Schmerzpunkte. Also gute Komik funktioniert gerade über Überraschungseffekte, über Unerwartetes und ich mag es, wenn es auch kurz wehtut. Das klingt total furchtbar, aber wenn auf eine spielerische Weise Abgründe aufgedeckt werden, finde ich das grandios. Und es gibt wenig Entertainment-Unterhaltung, also Entertainment, aber ein guter Komiker, ein guter Stand-up, Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ich finde das eine ganz, ganz hohe Kunst, in kürzester Zeit on point Sachverhalte mit Komik, Ironie, Humor aufzudecken und zu entlarven. Finde ich eine ganz hohe Kunst. Und natürlich tritt man dabei immer Leuten auf die Füße. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber darf sie deswegen alles? Das finde ich echt schwierig. Ich glaube, es gibt immer noch so diesen Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das darf bei all dem nicht vergessen werden. Ja, also ich glaube, wenn man sich da, also wenn man irgendwie so ein bisschen das Herz am rechten Fleck hat und integer durch die Welt geht, dann hat man da auch irgendwann eine natürliche Grenze und hat dafür ein Gespür. Ich glaube, es gibt Leute, die kein Gespür haben. Manchmal, es ist nicht so, dass man nicht auch mal über die Grenze treten dürfte. Also ich bin nicht ein Freund davon, alles aus Vorsicht nicht zu machen, sondern man kann auch mal ein bisschen drüber und ein bisschen zu viel. Und dann wird das diskutiert. Und dann kann man auch sagen, sorry, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen und das tut mir aufrichtig leid. Ich finde das in Ordnung, weil es ist wichtig für einen Diskurs auch immer wieder Grenzen auszuloten. Und du kannst eine Grenze nur ausloten, indem du auch mal drüber gehst. Also ich kann nur wissen, wo meine körperliche Grenze ist, wenn ich mal einen Marathon gelaufen bin und irgendwie zum Schluss kotzend in der Ecke liege, weil ich, das mochte mein Körper nicht. Okay, mache ich nicht wieder. Und genauso ist es mit allen anderen Grenzen, die ich auslote, dass man auch mal zu viel gemacht haben muss. Aber dann muss man auch bereit sein, sich auf den Diskurs einzulassen und gegebenenfalls sich zu entschuldigen. Das finde ich ganz wichtig.
Es gibt einen Komiker auf Social Media, der das ja betreibt. Also der entlarvt, also zumindest ist es das, was er sagt. Der macht viel, der macht das regelmäßig. Und man kriegt natürlich mit, dass hier und da Menschen, dass die darunter leiden. Mhm. Ist das für dich zu viel? Oder findest du, das ist noch im Rahmen des, ist noch humoristisch genug? Also das funktioniert noch, trotz dessen, dass Menschen sagen, es fällt ihnen schwer, dass das passiert, weil sie selbst betroffen sind. Ist das Gewalt oder ist das Komik?
Ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß, wie du meinst, ich hatte mit meiner Cousine eine ausgiebige Diskussion darüber, weil die hat mir den gezeigt. Das musst du dir unbedingt angucken. Das ist total witzig. Das ist total cool. Und ich war so, finde ich richtig scheiße. Finde ich sowieso doof. Und so. Und musste dann nicht nur schmunzeln bei der einen oder anderen Sache, die wirklich echt gut gemacht war. Auch handwerklich gut gemacht war. Also wo ich dann einfach sage, der Kollege weiß einfach, was er tut. Und auch die Motivation dahinter verstehen konnte. Und dann ist so die Frage, rechtfertigt jeder Zweck die Mittel? Also gerade wenn es darum geht, Kinder zu schützen oder etwas zu thematisieren, wo Leute geschützt werden sollen, die sich eben nicht selber wehren können. Das finde ich ist schon ziemlich eine hohe intrinsische Motivation, die ich gut finde. Und wo ich sage, ja, da muss man auch mal ein bisschen rabiater vielleicht werden, weil die Leute sich nicht wehren können. Irgendwas in mir ist aber dennoch ausgeschlagen und hat gesagt nein. Und ich hatte Schwierigkeiten, das zu begründen, wirklich so Argumente zu finden, dass man sagen kann, nein, das ist jetzt zu viel. Hatte ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten. Aber mein Impuls, mein innerer Kompass hat mir gesagt, nein, das ist zu viel. Und ehrlicherweise habe ich darauf jetzt gar nicht so eine richtig gute Antwort, weil ich es im Moment bin ich den Weg gegangen, ich gucke es mir einfach nicht mehr an. Mhm. Das ist aber natürlich auch nicht immer nur der Königsweg. Finde ich wirklich schwierig, weil gerade wenn ich die Motivation dahinter sehen kann und den Zweck gutheiße, finde ich, muss man die Mittel überdenken, dennoch.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Grund der Deckmantel ist. Mhm. Und deswegen stößt es mir auch auf. Mhm. Ich fand das lange sehr lustig. Mhm. Vor der gesamten Pandemie-Geschichte war ich tatsächlich sogar ein kleiner Fan. Mhm. Und dann habe ich mich erschrocken, wie weit jemand gehen kann. Und dass es eben auch an vielen Stellen ein Deckmantel ist und dass ganz eigene Regeln gelten. Mhm. Dass die Nation, es sind ja eigentlich zwei Personen, die da immer wieder auch zusammen, die haben ja auch verschiedene Medienbereiche, wo sie sich sozusagen mitteilen. Wenn jemand sagt, echte Mobbingopfer lachen über diese Anschuldigung, dass das Mobbing sei, so ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört, echte Mobbingopfer lachen darüber. Das ist etwas, das so ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Das wäre ja, als würde eine Frau oder ein Mann, sagen wir jetzt mal eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, Niemals würde diese Frau sagen, ja gut, also mir ist aber das passiert und die wurde ja nur am, keine Ahnung, die hat ja nur, die hat man nur an der Brust angefasst. Das ist eine Klatsche für jeden, der wirkliche sexualisierte Gewalt erfahren hat. Kein Mensch, der das erfahren hat, würde sowas jemals sagen. Ganz im Gegenteil, der begreift, das fängt schon viel, viel früher an. Diese Gewaltstruktur fängt schon viel, viel früher an. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der das erlebt hat, in welcher Form auch immer, jemals gesagt hat, also das ist ein Schlag für mich ins Gesicht, weil das ist keine sexualisierte Gewalt. Völliger Blödsinn. Sowas sagen Leute, die nicht so richtig viel wissen, weil sie im besten Fall das noch nicht erlebt haben. Oder auch, weil sie gefallen wollen. Ja? Und da sich drauf zu stützen und zu sagen, ist lächerlich, das hat nichts mit Mobbing zu tun, weil die echten Mobbing-Opfer haben das ja gesagt, das ist für mich so kleingeistig, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das schmälert auch, finde ich, die Menschlichkeit so massiv, dass ich das fast schade finde, weil ich finde schon, dass der Mensch sehr talentiert ist und unfassbar witzig ist. Aber da bin ich raus.
Absolut. Ich glaube auch, es macht einen Unterschied, ob ich, wie kann ich das sagen, also ob ich etwas formuliere mit der Absicht, dass sich jetzt ein Mob von mehreren hundert Leuten auf jemanden stürzt und zum Teil auch Sachen aus dem Kontext reiße und sie instrumentalisiere, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ob ich eine Misslage anspreche, aber so mit einem offenen Ende vielleicht oder mit einem, so dass jeder in die Position kommt, sich selbst ein Urteil bilden zu müssen. Also gut Sachen anzusprechen, gut Sachen offen zu legen, aber dann doch bitte den Leuten sagen so, und jetzt musst du dir selber ein Urteil bilden und nicht das Urteil schon vorbeten, dass dann die Lemminge das einfach nachplappern können.
Total, total. Und es ist also, viele Sachen fand ich richtig gut, richtig, richtig gut. Und ich mag es auch, wenn es ein bisschen wehtut. Und ich mag das auch. Ich mag es, wenn Leute frech sind, mutig sind. Mir gefällt das total. Und man, also letztendlich ist es ja auch so, nur weil jemand schlechte Entscheidungen trifft, ist er nicht ein schlechter Mensch. Also wenn ich kann das und das und das kritisieren und sagen, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, ist es auch ganz offensichtlich nicht. Und trotzdem kann ich sagen, du bist kein blöder Mensch. Du triffst nur ein paar Entscheidungen, die, finde ich, schwierig sind. So. Das ist auch etwas, was Menschen, glaube ich, ganz, ganz häufig miteinander auch vermischen. Ne? Also ich kann ja jemanden schätzen und ich kann sagen, das und das finde ich sehr, sehr gut. Und trotzdem sagen, diese Entscheidung, finde ich, war eine ganz schlechte, ohne dass ich sage, du bist ein schlechter Mensch. Auch so eine Sache, dieses Labeln und schnell irgendwie als Ganzes und so weiter. Ich würde gerne mit dir, wir haben, wie gesagt, im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber gesprochen, diese Übergriffigkeit in Bezug auf den Körper, was ja Frauen tatsächlich häufig trifft und auch vielleicht auch häufiger als Männer. Wenn dir jemand schreibt, schick mir ein Foto von deinen Füßen, ist das für dich Gewalt?
Immer diese Füße. ist das Gewalt? Also, ich mag's nicht. So, insofern, es ist schon mal nicht cool auf jeden Fall. Ich find's auch ein bisschen merkwürdig. Also, wo ich auch ein wenig was... Wirklich, kannst du, also guckst du dich so wenig selber an, dass du diese Frage jetzt gerade stellst? Es ist wirklich, ich finde immer noch besser, ich möchte ein Foto von deinen Füßen, als kannst du mir bitte dein Schlübbi schicken. Insofern bin ich fast froh über die Füße. ist es Gewalt? Ich würde mal sagen, als einigermaßen gestandene Frau kann ich das parieren. Als 14-jähriges Mädchen hätte ich damit Schwierigkeiten und wäre überfordert.
Wir haben ein paar Atmo-Geräusche, liebe Leute. Irgendwer läuft hier draußen und haut laut irgendwo gegen.
Wer ist das?
Na gut, wir machen erstmal weiter.
Genau. Also irgendwie als halbwegs gestandene Frau kann ich damit umgehen. Als 14-jähriges Mädchen stelle ich mir das schwieriger vor. Also 14 jetzt nur so als, als Teenager oder junges Mädchen oder so. Ich finde, es gehört sich auch nicht. Also so eine, das macht man nicht, den Satz mag ich gar nicht. Aber es geht also einfach eine Form von Umgang, den man nicht tut. Oder das ist unhöflich, es ist schon übergriffig. Insofern denke ich, ja, das ist der erste Schritt in Richtung Gewalt. Absolut. Weil So, das ist ja nur der Anfang, das ist der erste Schritt. Und dann geht's weiter. Ich wüsste nicht, wie man das gut unterbinden kann. Also wie man den Leuten auch klar machen kann, dass es Gewalt ist. Ohne mich jetzt hinzustellen und sagen, du, weißt du was, ich finde das jetzt richtig doof von dir. Und dann, du bist wieder nur eine Zicke. Also es gibt ja irgendwie Schwierigkeiten, sowas so zu formulieren, dass derjenige das auch annimmt, weil dann gibt es gleich wieder Abwehrmechanismen. Ich bin da ein bisschen ratlos, wie man sowas gut unterbinden kann. Ich finde, es gibt Sachen, die mich mehr treffen als die Füße. Aber ich habe auch schon so viele Fußanfragen bekommen, da bin ich inzwischen auch schon ein bisschen abgehärtet, glaube ich.
Ich habe den Eindruck, dass die Fähigkeit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden an vielen Stellen, dass das nicht passiert oder auch, dass sich viele Menschen dahinter verstecken, dass es ja sozusagen keine Konsequenz gibt, also kann es auch nicht falsch sein, obwohl sie wissen, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist. Weil ich würde jetzt zum Beispiel nie im Leben jemandem so eine Nachricht schicken. Also ich würde auch kein Bild haben wollen von Füßen. Es gibt ja schon Grenzen. Es gibt ja Grenzen. Wir haben ein Gespür für Grenzen. Die sollten wir haben, aber ganz viele haben das eben nicht. Und ich glaube, da beginnt das Problem, weil ich glaube, Menschen haben aus ganz unterschiedlichen Gründen das Gefühl für Grenzen nicht. Mhm. Und also ein Trump zum Beispiel hat überhaupt kein Gefühl für Grenzen, aber auch nicht für seine eigenen. Also das ist ja völlig egal. Ne? Also und da beginnt, finde ich, ein Riesenproblem. Und da wird es auch gefährlich, glaube ich. Und dann gibt es, glaube ich, Menschen, die wissen eigentlich genau, aber da gab es einfach sehr, sehr wenig Konsequenz. Und deshalb können die das machen. Also wenn ich, keine Ahnung, manchmal beobachte, wenn, und das sind nicht nur Männer, das sind übrigens auch Frauen, aber wenn ein Mann gelernt hat, es ist total okay, irgendwie einer Frau auf den Arsch zu hauen, so, dann kann es sein, dass der ein Gefühl dafür hat, so dass ich glaube, das ist nicht so richtig okay, aber es passiert mir ja nichts und die Frau findet es vielleicht auch gar nicht so schlimm, deswegen mache ich weiter. So, das heißt, eine Konsequenz findet da nicht statt und eine klare Ansage oder auch Aufklärung, all das. Und ich glaube, da gibt es diese großen Unterschiede und an der einen Stelle kannst du ganz viel machen, an der anderen Stelle kannst du nicht so viel machen. Grundsätzlich ist es aber immer so, dass man irgendwas machen kann. Und wenn man eben nicht 20 Leute damit erreicht, aber eine Person, ist ja schon total viel passiert. Deshalb bin ich ja ein totaler Fan von Sensibilisierung immer. Und auch nicht von dem Holzhammer. Ich finde schon, es gibt Bereiche, da braucht es Konsequenzen. Total. Also, und manchmal aber auch einfach ein Gespräch. Also ich hatte ein Gespräch mit jemandem, und das war ein total gutes Gespräch. Das war also kein Mann, wo man sagt, also Entschuldigung, also verstehe ich jetzt nicht, wo du das herholst, sondern das war wirklich ein gutes Gespräch und er hat gemeint, aber warum ist es denn zum Beispiel für eine Frau nicht, wieso ist es ein Problem und der hat, nicht, dass der das tut, aber das wollte der verstehen, ja. Warum ist es nicht okay, einer Frau hinterher zu pfeifen? So. Dann habe ich ihm gesagt, also was hat die Frau davon? Warum tust du das? Also warum machst du das in dem Moment? So, dann hat er mir, gab es ein Beispiel mit, ich sitze im Auto, ich bin da mit Freunden vielleicht, dann sehe ich eine schöne Frau und ich pfeife hinterher. Okay, und warum tust du das in dem Moment? Und das war eine gute Gesprächsentwicklung. Und dahin zu kommen, zu sagen, okay, das hat für die Frau ja überhaupt keinen Mehrwert. Das ist eine Abwertung. Also wenn du eine Frau schön findest, dann geh doch hin und sag, du, ich möchte dir nur sagen, ich finde dich echt schön. Davon hat eine Frau was. Wenn ich ihr hinterherfalle, als wäre sie ein Hund. Ja? Und das hat nichts, aber gar nichts mit der Frau zu tun. Und ab dem Moment ist es auch einfach übergriffig. So. Es hat nur mit dir zu tun. Aber diese Reflexion anzustoßen, ohne dass man sofort das labelt und sagt, was bist du eigentlich für ein komischer Typ, dass du das nicht selbst traffst, finde ich ganz schlimm, weil, seien wir ehrlich, auch ich habe ganz sicher super viel gelernt in den letzten Jahren und ganz sicher auch Sachen und gesagt und getan, vielleicht in anderen Bereichen, wo ich im Nachhinein denke, eieiei. Also das würde ich nie wieder so sagen, aber ich war nicht sensibilisiert genug. Gendergerechte Sprache zum Beispiel, das ist so ein Bereich, wo ich vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht drauf geachtet habe. War mir egal, hat mich auch genervt, hat mich auch gestört in meiner Arbeit, tut es auch an der einen oder anderen Stelle immer noch, aber ich habe eine ganz andere Sensibilisierung dahingehend. Und das musste ich aber erst lernen. Und ich glaube, das funktioniert immer, wenn man begreift, Menschen brauchen ein bisschen Zeit. Du kannst nicht erwarten, dass jeder sofort alles begriffen hat. Solange sie niemandem wehtun, solange sie niemandem schaden, finde ich auch, verdienen sie ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist immer schwierig, alles über einen Kamm zu scheren und immer zu sagen, ich tue A und deshalb ist die Konsequenz B. Und zwar immer. Schema F. Funktioniert nie. Mhm. Und deshalb, ja, ich fand das ein sehr spannendes Gespräch tatsächlich. Mhm. Und sage aber gleichzeitig, das gilt nicht immer. Mhm. Es hätte eine andere Person da sitzen können. Und das gab es tatsächlich auch schon. Da sagt, und das war eine Frau, die sagt, verstehe ich gar nicht. Also für mich ist das ein Kompliment, wenn mir jemand auf den Arsch haut. Ich war entsetzt. Ich war wirklich entsetzt. Und die wollte sich ganz doll mit mir streiten. Und die Struktur war total spannend, weil da saß eine Frau und ich saß da und da saß noch ein Mann mit am Tisch. Und es war ganz schnell klar, was da passiert, was für eine Dynamik da entstanden ist. Sie wollte nämlich unbedingt ihm gefallen. Das habe ich nach ein paar Sekunden, war das sehr klar, was da läuft. Das hätte ich aber nicht thematisieren können, weil sie war da nicht. Also das hätte ich sagen können, das Ding wäre eskaliert. Das hätte nichts gebracht. Aber das zu beobachten, wie tief das geht, besonders bei Frauen, wie tief das geht und wie sehr sie Dinge tun, um zu gefallen und sozusagen fast so ein Body-Image zu bekommen mit einem Mann, weil das ist ja, das wertet eine Frau auf. Ich bin total eng mit einem Kerl und wir haben total eine Meinung. Also das war erschreckend. Es war sehr schnell klar, was für eine Dynamik das ist, aber unmöglich, da in ein Gespräch zu gehen.
Ich glaube, dieses Gefallen wollen, was Frauen ja gerne auch unterstellt wird an vielen Stellen, das ist tatsächlich aber sehr sozialisiert. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist soziale Prägung und das ist Biologie und würde mir das nicht erlauben, das final zu bewerten, weil ich glaube, da gibt es sehr viel klügere und belesenere Menschen, die zu dem Thema was sagen können. Das ist jetzt mehr nur so eine Feldforschung von mir. Aber diese Botschaft, du musst als Frau irgendwie gefallen, nicht verbal. Also meine Eltern haben mir das Ganze bestimmt nicht gesagt. Und aber irgendwie gibt es doch etwas, wo du als Frau lernst, naja, es wäre schon gut, wenn du hübsch bist und es wäre schon gut, wenn Menschen dich mögen und wenn du gefällst. Und ich glaube, das haben Frauen so ein bisschen mehr mitbekommen als Männer. Ne? Also dieses typische, was es immer heißt, wenn eine Frau laut wird, ist sie eine Zicke, wenn ein Mann laut wird, dann ist er willensstark. Ich glaube, dass das tatsächlich oft passiert. Ich glaube auch, dass Frauen nicht gelernt haben, wirklich wütend zu sein. Also man merkt das an der Stimme. Wenn Frauen schimpfen, dann geht das auf die Stimme ganz weit nach oben. Und ich habe sehr lange lernen müssen, dass meine Stimme eigentlich zwei Töne tiefer sitzt, als ich eigentlich spreche, weil ich sozialisiert wurde, ungefährlich lieb, ja, zu klingen. Und wenn ich aber meine Stimme so kennenlerne, wie sie wirklich sitzt, dann ist sie sehr viel tiefer. Und dann macht das Leuten dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst, weil ich nicht piepse oder so. Und ich glaube, da passieren ganz viel unbewusste Dinge, die man nicht negieren kann und die noch auf dem Weg sind. Und wo es, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen so eine Rückentwicklung gibt, ne? Also wo wir wieder bei aufgespritzten Lippen sind. Also was sind weibliche Attribute oder wie definieren wir uns als Frau? Wie definieren wir uns als Mann? Kommt das wirklich aus uns? Kommt das von außen? Also ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr komplex, das aufzudecken. Und ich kenne solche Gespräche auch, wo dann Frauen besonders stark sein wollen, weil sie dieses ganze pseudofeministische Zeug halt nicht wollen und so.
Es muss ja gar nicht gelabelt werden. Ne? Es ist ja,
wird es aber schnell.
Total. Also, das geht ja in alle Richtungen. Ne? Also ich finde es auch ganz hochdramatisch, wenn man Männern abspricht, Emotionen zu zeigen. Ne? Also und diese ganze, also wie das, diese ganzen Attribute, die sozusagen ja klassisch aufgeteilt sind. So, und das ist für dich und das ist für dich. Und so dazwischen gibt es nicht so richtig viel. Mhm. Und wenn doch, dann wird es bewertet. Finde ich schwierig, macht ganz viel mit Menschen. Ich glaube, es braucht eine gute Mitte und auch eine Form der Reflexion, um sich zu erlauben, das mal zu hinterfragen. Und ich glaube nicht, dass es so absolut sein muss. Ich glaube nicht, dass dieses 100% oder eben 0, das ist, finde ich, tatsächlich oft sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich glaube schon, es braucht Bereiche, die brauchen Konsequenz und Haltung. Mhm. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Bereiche, die sind nicht so, die kann man nicht so abfrühstücken. Die sind komplexer. Mhm. Und die brauchen auch Zeit einfach. Ne? Also weil wir neu aufgeklärt sind.
Aber in dem Gespräch, der Typ, der da gefragt hat, mit dem Hinterherpfeifen, hatte der schon so ein Verdacht, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist? Oder hat der einfach so ganz frei von der Leber weg gesagt, wieso, ist doch toll? Also
Nee. Der war sehr ehrlich, was ich sehr geschätzt habe, weil nur so ist ja auch ein echtes, ehrliches Gespräch möglich. Und ich glaube, es war etwas, was er sich gefragt hat. Ich glaube, der wollte rausfinden, okay, wenn ich das tue, ich möchte konkret einen Beweis für mich. Mhm. Vielleicht habe ich ein Gefühl, aber ich verstehe noch nicht so ganz, weil ich es werte als Kompliment. Warum ist es keins? Ich glaube, der war ganz doll interessiert an, warum ist es wirklich keins? Und da musste der hinfinden. Und der hat eine Frage gestellt, weil der keine, für sich, glaube ich, keine hundertprozentig sichere Antwort finden konnte. Weil aus seiner Sicht, ich habe gepfiffen, weil ich die Frau schön finde. Das ist, was in mir passiert. Warum ist das nicht, kommt das bei der Frau aber so anders an? Und ich glaube, das wollte der verstehen. Und das hat er total verstanden, ne? Also, und ich mochte das, weil das, er hat auch viele Sachen gesagt, wo ich auch neu drüber nachdenken musste, ne? Und, oder beziehungsweise, nee, nicht neu drüber nachdenken, aber in Worten sozusagen handfeste Argumente liefern musste, was ja manchmal auch schwierig ist. Ne? Wenn du Dinge fühlst und du bist dir sehr klar in dem, was da so passiert, das aber in Worte zu bekommen, damit dein Gegenüber eine Chance hat, das zu begreifen, das schult, finde ich. Und ich mag diese Gespräche und finde das sehr, sehr wichtig, dass man sich davor auch nicht verschließt. Und Ich bin so ein Fan vom Weitererzählen. Also ich habe irgendwas gelernt und dann erzähle ich dir das weiter und dann kannst du gucken, was du davon gebrauchen kannst und dann gibst du das weiter und so weiter. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht sofort labelt. Also nicht sofort sagt, wie kannst du das denn nicht wissen? Das ist doch ganz logisch, ja? Sondern zu sagen, okay, warum glaubst du eigentlich, dass das ein Kompliment ist? Also wie kommst du da
ich auf? Ich muss ja einfach sagen, ich mag Menschen, die Fragen stellen. Mhm. Es gibt so wenig Menschen, die einfach mal frei von der Leber weg was fragen. Mhm. Also angefangen von einem Telefonat zu sagen, erzähl doch mal, wie war dein Tag? Und dann erzähl ich was und dann, ach, und erzähl doch mal, wie hast du das wahrgenommen? Einfach nur ganz pure Fragen stellen, das macht kaum noch ein Mensch. Und ich bin immer ganz begeistert, wenn jemand eine ehrliche Frage stellt. Das ist schon mal das eine. Dann bin ich auch bereit, alles zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand wirklich interessiert. Und das andere ist, glaube ich, was du sagst, es schult. Ich glaube tatsächlich, dass das Fähigkeiten sind, die man lernen kann. Also wirklich so Handwerkszeug mit, wie führe ich ein gutes Gespräch?
Ja, und ich glaube auch, man muss sich streiten können. Also ich glaube, man muss sich streiten können und diese Reibereien, ich liebe das. Also für mich sind, wenn ich mich umreibe und das auch irgendwie hitzig wird hier und da und danach muss man kurz lachen. Also ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis, wo das ganz häufig so ist und ich liebe es, weil das macht was Gutes. Man muss das können. Mhm. Es gibt Grenzen, es geht bitte nicht unter die Gürtellinie, es wird nicht persönlich. Wir fangen hier nicht an, uns irgendwie gegenseitig unter der Gürtellinie zu analysieren im Sinne von, du bist, du hast, du. Das tun wir bitte nicht, aber ich kritisiere deine Sicht, weil... Und ich verstehe nicht, wie du da hinkommst, denn und so weiter. Das finde ich großartig, das sorgt für Wachstum, das liebe ich total. Es gibt Grenzen. So. Und ich habe echt ein Problem damit, wenn Menschen Grenzen überschreiten und das auch wissen und es trotzdem tun. Das ist für mich, das verstehe ich nicht. Grenzen sind dazu da, um sie auch zu schützen. Und das passiert so häufig, dass Menschen einfach so über deine Grenzen spazieren. Einfach so, weil sie denken, sie könnten das. Das verstehe ich nicht.
Aber die Frage ist ja, machen sie es bewusst oder unbewusst? Also natürlich machen Menschen das manchmal auch unbewusst.
Total. Aber ich glaube, ich finde das bedenklich, wenn man so ein Feeling nicht hat für Grenzen. Also ich finde, man spürt einen Menschen ja auch. Ne? Also das ist Teil der Sache. Ich spüre mein Gegenüber und ich bin lieber einen Tick zu vorsichtig, als dass ich jetzt etwas tue, was dem anderen irgendwie wehtun könnte oder ähnliches. Und ich glaube aber, es gibt ganz viele Menschen, die wissen, das ist eine Grenze und von denen spreche ich. Also die wissen, es ist eine Grenze und ich entscheide, das trotzdem zu tun. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Glaubst du, dass die Menschen ein Gefühl für ihre eigenen Grenzen haben?
Nö, überhaupt nicht.
Ich glaube, daran...
Das impliziert ist so ein bisschen, das häufig, ne?
Genau, das ist so ein bisschen der Kasus Knacktus daran, dass die selber gar nicht ihre eigenen Grenzen kennen oder so verhärtet sind innerlich. dass sie gar nicht verstehen können, dass es Leute gibt, die da sensibler sind oder nicht so verhärtet und nicht ganz so stumpf.
Ja.
Und darüber staune ich dann. Das macht dann manchmal, kriege ich richtig Mitgefühl dann, oh je, da ist aber jemand, hatte gar keinen Zugang zu sich. Aber das braucht natürlich ein hohes Maß an Selbstvertrauen auch zu sagen, okay, und davon grenze ich mich jetzt ab und empfinde da eher ein Mitgefühl für denjenigen, als dass ich mich da angegriffen fühle. Also das ist schon, wir reden hier von einem wirklich komplexen und auch einem sehr weit fortgeschrittenen Level, glaube ich. Also was im Alltag viele Leute, und das meine ich mit Übung, einfach nicht üben. Und
Und
ich glaube, da können wir vielleicht auch so ein bisschen wieder so einen Link machen zu der, was wir vorhin als Medienkompetenz oder Umgang damit, und das hatten wir auch ein bisschen im Vorgespräch jetzt schon, diese Sensibilität, diese Wachheit für oder Weichheit für Dinge. Also, dass es nicht immer darum geht, gute Leistungen und gutes dies und gutes das und gut oder schlecht. Also gerade so dieses binäre Like, Dislike, gefällt mir nicht. Mhm. Da sind wir ja inzwischen sehr trainiert auch durch diese, also sei es Fragebögen, gefällt mir, ja, nein. Foto, like ich oder like ich nicht. Also es wird ja immer schwarz-weißer, ja, nein, lastiger, binärer irgendwie. Und alles das, was Graustufen sind oder was von uns auch fordert, den Grad des Graus rauszufiltern. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil du dich mit dir selber konfrontieren musst, weil du zuhören musst. Das kostet auch mehr Zeit.
Mhm. Mhm. Und tut auch weh.
Und kann weh, tut auch weh manchmal. Tun manchmal. Und das ist aber, glaube ich, was man üben kann und muss. Also
auch, ja.
in allen, ob das ein Gespräch ist, ob das ein Umgang mit Social Media ist, dass es Grautöne gibt, dass es einen Diskurs gibt und dass es eben nicht alles schwarz-weiß ist, ne, am Ende.
Ja, und auch, ich glaube auch, dass da mit reinspielt zu begreifen, ich bin nie fertig. Also ich bin immer, also ich entwickle mich ja weiter und weiter und weiter und weiter, und das hört ja auch, im besten Fall hört das nicht auf. Und ich glaube, wenn man absolut wird, dann hat man ein Problem, weil du schreibst dich selbst auch fest, ne? Also ich glaube, der Blick für links und rechts, das ist wichtig. Das ist auch etwas gewesen, was ich zum Beispiel lernen musste.
Mhm.
Ja? Also beweglich zu bleiben. Beweglich zu bleiben und mich immer wieder daran zu erinnern, du hast hier diese eine Meinung und das ist auch okay, dass du die so vertrittst. Aber manchmal braucht es nochmal den Blick für links und rechts. Und dann aber nicht ins andere Extrem zu fallen, nämlich sich gar nicht mehr zu vertrauen, sondern sagen, ja, aber stimmt, das könnte ja auch noch das sein und das und dies, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass ich nie für mich einstehe. Ne? Wenn ich immer glaube oder das alles tot reflektiere, nehme ich mir total Raum für Konsequenz. Ich nehme mir total Raum für, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich ständig reflektiere und reflektiere, natürlich gibt es für viele Dinge Erklärungen, aber sie sind nicht immer Rechtfertigung.
Mhm.
Und da ist es ein schmaler Grat, da die Mitte für sich zu finden, finde ich, und in Bewegung zu bleiben, nicht absolut zu werden, aber in Bereichen, wo es das braucht, dann doch Haltung zu bewahren.
Ja, und da finde ich, ist tatsächlich Social Media ein gutes Übungsfeld, weil ich mag das nicht, wenn das alles so ernst ist und so. Ich mag es aber auch nicht, wenn es alles so völlig scheißegal ist.
Ja,
und da irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, okay, wir können es auch einfach mal irgendwie lustige Bildchen zuschustern und oder wie oft sitze ich dann, oh, das sieht aber wirklich schön aus. Also so ganz eskapistisch irgendwelche, ein schön gedeckter Tisch, oh herrlich, mit einem tollen Blumenbouquet, toll, gucke ich mir gerne an. Mhm. Und, oh, und wenn ich groß bin, dann will ich auch ein Bauernhaus haben, wo auch so ein Blumenbouquet steht.
Mhm.
Das ist auch mal in Ordnung, es darf auch einfach mal banal sein.
Ja.
Und genau, und dass man das alles nicht zu ernst nimmt, aber so ein bisschen trotzdem zu wissen, okay, was bediene ich hier gerade, was mache ich hier gerade, und auch die Grenze zu ziehen von, das geht jetzt vielleicht zu weit. Ne? Also ich gucke mir auch gerne schöne Menschen an. Es muss jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie immer nur super real und super so. Aber wo, und da wirklich mit den Grenzen, die wie gesagt auszuloten, aber dann auch zu entscheiden, nee, das ist ein Schritt, den ich nicht gehe, finde ich total wichtig.
Lea, weißt du, wo wir sind? Wir sind fast bei einer Stunde.
Oh,
Wahnsinn, oder? Aber ich habe noch eine Frage und dann gibt es nur Off-Topic-Fragen.
Oha.
Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, wenn jemand zu dir sagt, jetzt lächel doch mal, magst du das oder findest du, das ist Gewalt?
Kommt ein bisschen auf den Kontext an. Wenn ich vor einer Kamera stehe und gerade Werbefotos mache und jemand sagt, lächel doch mal.
Ja, das meine ich nicht. Sondern wenn Menschen, wenn du hast nicht so einen guten Tag und dann kommt jemand und sagt, ach Mensch, jetzt lächel doch mal. Ist das für dich, das finde ich nämlich tatsächlich sehr spannend, diese Frage, weil sie mir selbst begegnet ist. Und ich konnte, ich habe mich ein bisschen schwer getan tatsächlich, weil ich das, glaube ich, tot reflektiert habe. Aber so dein erster Impuls.
Ich möchte denjenigen Gewalt antun, ich möchte dem eine reinhauen.
Ich möchte das finde ich gut, dass du das so klar.
Ich möchte dann einfach demjenigen eine reinhauen. Ich mache es natürlich nicht. Ich kann das gar nicht. Also denjenigen, den würde ich einfach zur Seite schieben und weitergehen. Das finde ich so doof. einfach nur dumm. Und da bin ich voll in der Bewertung drin. Das finde ich richtig dumm.
Okay.
Das ist so. Das ist genauso, wie wenn man verspannt ist und jemand sagt, jetzt entspann dich doch mal. Das geht halt in dem Moment nicht. Und deswegen
oder jetzt reg dich doch nicht so auf.
Ja, und genau.
Da kriege ich richtig...
Das ist schon fast wieder lustig, ne?
Ja,
ich reg mich überhaupt nicht auf.
Ja,
es ist übergriffig.
Es ist schon
übergriffig. Es ist total übergriffig, weil es dir auch sagt, so das, was du da gerade hast, ist irgendwie nicht in Ordnung oder weil aus welchem Grund auch immer man nicht lächelt. Es gibt Gründe und ich möchte da nicht drüber weggehen.
Mhm.
Und
ich finde es schwierig, ehrlicherweise. Ich habe da also super lange drüber nachgedacht und ich konnte mich tatsächlich diesem, ja, aber es könnte auch jemand fragen, der und vielleicht ist das jemand, der meint das gar nicht böse. Und also ich konnte mich diesen Perspektiven nicht richtig entziehen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich für mich keine absolute Antwort darauf gefunden. Aber ich finde die super spannend, die Frage.
Ja, ich kenne es eher, dass Leute mir sagen, du guckst immer so ernst. Ne? Oder ich bin dann einfach konzentriert und die dann zu mir kommen und sagen, ach, du guckst mich die ganze Zeit so böse an, habe ich was gemacht? Ich bin entweder nur müde oder bin konzentriert. Das passiert dann manchmal. Aber auch da habe ich dann tatsächlich länger drüber nachgedacht. Und gesagt, ja, das ist auch ein Teil von mir, dass ich nicht immer eitel Sonnenschein bin, sondern ich tendiere eher dazu, etwas zu zerdenken. Ich tendiere eher dazu, mich in etwas rein zu verbeißen. Und ich bin tatsächlich nicht, ich bin kein unbeschwerter, leichter, dauerfröhlicher Mensch. Und wenn ich durch die Gegend gehe und nicht lächle, dann meine ich das nicht böse, aber natürlich hat das Gründe. Und insofern fand ich das manchmal als Feedback ganz spannend, weil ich mich dadurch selber ein bisschen besser kennengelernt habe und mich selber gefragt habe, woher kommt das? Aber es war nie ein Imperativ. Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, werde ich doch sehr allergisch.
Mhm. Ich kenne die Reaktion, du siehst so krank aus. Ich bin halt einfach nur nicht geschminkt, Leute, aber passt schon. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich wirklich, wirklich spannend. Also wirklich, das ärgert mich mittlerweile wirklich. Ne? Also da bist du halt einfach mal nicht geschminkt und Leute sagen, ach, du siehst aber wirklich gar nicht gut aus. Ja, weil ich bin halt gerade nicht renoviert, Leute, ist passt schon. Spannend, auch spannend. Mhm. Da habe ich tatsächlich mal so ein Experiment gemacht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich habe das mit meiner Winterfarbe. Ich bin sehr, sehr blass im Winter. Ich bin auch im Sommer sehr blass, da geht's dann, aber im Winter bin ich wirklich sehr, sehr blass. Und Leute kommen dann meistens so im Februar und sagen, also, ja, ich habe einfach sehr, sehr lange keine Sonne mehr. Das ist der einzige Grund. Und wenn ihr mir jetzt einen Urlaub schenken wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber ja, kenne ich.
Ja. Kann man nichts machen. Doch, kann man. Kann man. Ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem kann man nichts machen. Das ist kurz ein bisschen Ironie gewesen. Aber das musste ich kurz erklären, weil man kennt, also die Menschen, die zuhören, kennen mich ja gar nicht. Deshalb kann man nichts machen, ist etwas, was mir sehr auf die Nerven geht. Kann man nämlich immer, im besten Fall kann man oder zumindest kann man immer mal bei sich selbst schauen.
Absolut.
Bist du bereit für unsere Off-Topic?
Ja, ich bin ganz gespannt.
Okay, die ist gar nicht so spektakulär heute, aber ich mochte sie trotzdem. Deshalb werde ich sie jetzt stellen und es gilt wie immer, ganz spontan antworten, nicht zu viel denken und du kannst auch sagen, habe ich gar keinen Bock drauf.
Alles klar.
Okay. Wenn du dir eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das?
Humor.
Humor?
Ja.
Hast du keinen Humor?
Also Menschen sagen mir, ich hätte den schon, aber ich sehe ihn immer nicht.
Das war zum Beispiel ziemlich lustig gerade.
Nee, ich wünsche mir, ich bin überhaupt nicht schlagfertig. Wenn mir jemand sagt, ich komme zu dir und bringe meine Karawane mit und darauf transportiere ich übrigens noch eine Schatztruhe, dann sage ich nicht, ach echt? spannend, erzähl mal, wie machst du das? Weil so eine Karawane hätte ich auch gerne. Ich falle auf jeden blöden Witz rein, man kann mir alles erzählen. Wenn ich einen blöden Spruch kriege, fällt mir ungefähr eine Woche später ein, was ich dazu hätte sagen können.
Also ich finde das irgendwie charmant.
Ja, charmant, das ist sehr nett, dass du das sagst. Mich nervt es und ich würde mir total wünschen, schlagfähig zu sein und die Dinge nicht so eins zu eins ernst zu nehmen, sondern über alles, aber wirklich gnadenlos über alles, eine dicke, fette Brise Humor drüber zu streuen. Daran übe ich noch.
Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Die Message, nicht alles so ernst nehmen, aber die richtigen Dinge schon auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen Quintessenz der Folge. Mhm. Lea, ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Offenheit.
Danke.
Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dich auch heute wiederzusehen. Und das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Mhm. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.